Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend an Linz und Oberösterreich generell. Die Grüne Wirtschaft hat eingeladen, zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen zu diskutieren, auch Informationen zu bekommen von unserem Gast, den wir heute hier haben, den ich an der Stelle gleich herzlich begrüßen möchte, Enno Schmidt von der Eidgenössischen Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus der Schweiz. Ich darf mich selbst vielleicht auch ganz kurz vorstellen. Sabine Jungwirth ist mein Name. Ich bin die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft und beschäftige mich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auch mittlerweile seit geraumer Zeit. Es ist ein Thema, das in den letzten Monaten noch einmal verstärkt Aufmerksamkeit bekommen hat, wenngleich es auch schon ein über 100 Jahre und noch viel länger in Wahrheit schwelendes Thema ist. Aber besonders eben durch die Initiative in der Schweiz medial sehr viel Widerhall gefunden hat in den letzten Monaten und auch im Zusammenhang mit dem, was momentan so die neuen Arbeitswelten sind und was hier für Umbrüche bevorstehen, intensiv diskutiert wird. Das ist auch einer der Ausgangspunkte, warum sich die grüne Wirtschaft damit beschäftigt. Und wir haben deswegen eben den Enno Schmidt als Experten eingeladen, dass er uns ein bisschen was erzählt über das, was in der Schweiz so gelaufen ist, was überhaupt der Grundgedanke hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen ist. Denn es gibt große Unterschiede in der Art und Weise, wie man das Thema denken kann, wie man die Art und Weise, wie man die Gesellschaft drumherum verändern möchte, gestalten möchte. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich das wirklich auch ein bisschen genauer und in die Tiefe gehend anzuschauen. Denn die Diskussion, die wird nicht aufhören, das kann ich Ihnen garantieren, die wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken. Bevor wir jetzt also zum Enno kommen, möchte ich noch ein paar Personen extra begrüßen, die heute gekommen sind und bei denen ich mich auch dafür bedanke, dass sie Interesse haben. Da haben wir aus dem Landtagsclub der Grünen den Clubobmann Gottfried Hirz. Herzlich willkommen. Dann die Landtagsabgeordnete Uli Böcker. Angekündigt war auch noch die Landtagsabgeordnete Uli Schwarz. Ist sie da? Vielleicht stoßt sie noch zu uns. Und Bundesrat David Stöbmüller. Ja, und dann würde ich sagen, Enno, wir bitten dich um deine Keynote.
Ja.
Und wir sind sehr gespannt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne auch von der Wirtschaft. Ich werde jetzt nicht so lange reden, versuche ich jedenfalls, damit wir mehr auch mit Fragen umgehen können, dass Sie fragen können, dass ich versuche, darauf zu antworten. Du hast so schön gesagt, in die Tiefe gehen muss man. Das schaffen wir in anderthalb Stunden dann doch wahrscheinlich nicht. Aber keine Sorge, es ist die nächsten 20 Jahre noch ein Thema und dann ist es eingeführt. Bis dahin können wir das gestalten. Und das ist eigentlich das, womit ich anfangen möchte. Das bedingungslose Grundeinkommen gibt's noch nicht. Eine Rente ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist also etwas Neues. Und wir sind aufgefordert, wer Lust hat, das zu gestalten. Das heißt, wenn Ihnen was blöd vorkommt bei der Idee, dann ist es nicht etwas, was es schon gibt, sondern dann können Sie sich überlegen, wie macht man es besser. Es ist also weniger was, wo man sich in die...
Ach so. Wir müssen mehr bis dann sein.
Später dann. Also es ist nicht etwas, wo man sich jetzt unheimlich in die Köpfe kriegen muss, sondern wo man einmal das machen kann, dass man produktiv und kreativ miteinander denkt. Und diese Formulierung bedingungsloses Grundeinkommen, da ist ja nicht das Neue des Grundeinkommen. Das haben wir ja eigentlich alle. Wer gar kein Einkommen hätte, könnte gar nicht leben. Das heißt, dass Sie hier sind, beweist schon mal, alle haben ein Grundeinkommen. Nur nicht bedingungslos. Um diese Bedingungslosigkeit geht es. Und dann können Sie sich auch gleich fragen, was ist denn das, jemand, dem man bedingungslos was geben kann? Und Geld vor allen Dingen. Wobei doch Geld immer im Zusammenhang steht mit Leistung oder nachweislicher Leistungsunfähigkeit. So definiert sich also der Mensch aus seiner Fähigkeit, Geld zu verdienen oder seiner Unfähigkeit, Geld zu verdienen, leistungsfähig, leistungsunfähig. Und dieses bedingungslos kracht da so richtig herein und wäre ein Fehler im System, wenn das System so wäre, dass es wirklich nur diese Definition vom Menschen und seinem Lebensrecht gäbe. Und da fällt schon auf, dass wir sehr gewohnt sind, die Lebensberechtigung und Gesellschaft überhaupt eigentlich mehr oder weniger als Anhang der Wirtschaft zu sehen. Und es verloren geht, dass wir als erstes Mal eine Menschengemeinschaft sind, eine Zivilgemeinschaft. Ich schließe mich jetzt mal für 3 Tage mit ein. Wir in Österreich sind der Souverän. Alles andere sind Teile der Gesellschaft, die übrigens auch wir sind. Wirtschaft bin ich. Politik bin ich, Kultur bin ich auch. Du auch, jeder. So, dieses unangenehme Aufbrechen von einigen Machtstrukturen und auch sehr eingefahrenen Ideologien, das kommt mit diesem Wörtchen bedingungslos und auch die Frage, ja, was ist denn das? Ich gebe dir jetzt bedingungslos ein Einkommen. Nicht mal, dass du dann nett zu mir bist oder wenigstens meinen Garten hakst. Ja, das ist doch Geld verschenken oder das ist doch wie ein schwarzes Loch geben. Seht ihr, und da fängt die Frage an, wer ist der Mensch? Und das ist eigentlich nämlich das, was beim bedingungslosen Grundeinkommen der Kernpunkt ist. Diese wirkliche Frage, wer ist denn jetzt der Mensch? Im Gegensatz zu dem, was Roboter in 100 Jahren können. Es ist also vor allen Dingen für mich eine Kulturfrage, ein Kulturimpuls. Kulturell voranzugehen. Kultur schafft auch Politik, Kultur schafft Zusammenleben. Erstmal ist es ja ausgehend von der Kultur. Das war für mich der Grund, warum ich 2006 die Initiative Grundeinkommen in der Schweiz gegründet habe, zusammen mit Daniel Haney. Und weil in der Schweiz dieses Instrument der direkten Demokratie ist. Ich komme aus Deutschland, ich bin dann in die Schweiz gegangen, um das Unheil über dieses arme Land zu bringen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil es dieses Instrument gibt, dass aus der Bürgerschaft Menschen, die eine Idee haben, von der sie sagen, das ist jetzt dran, das wäre gut, sich auf den Weg machen können, das ein bisschen publik machen, dann, so ist es in der Schweiz, so war der Weg, vielleicht noch 3, 5, 10 andere finden, die das auch wirklich gut finden und das reicht schon. Und dann kann man eine Volksinitiative machen in der Schweiz. Das heißt, dann schreibt man auf, der Bundesrat soll mal dafür sorgen, dass jeder in der Schweiz ein menschenwürdiges Dasein und die Teilhabe an der Gesellschaft mit einem bedingungslosen Grundeinkommen garantiert hat. Die Höhe des Grundeinkommens, die Finanzierung, sind dann spätere Fragen, ist der Bund beauftragt, sich damit zu beschäftigen, kommt dann sicher nochmal zu einer nächsten Volksabstimmung. Wie hoch soll es denn sein? Was glaubt denn ihr? Was ist lebensnotwendig? Das ist Demokratie. Also nicht einer sagt, 500 Euro, das musst du schaffen. Und der andere sagt, um Himmels Willen, 1500 und schon sind wir in einem Kampf. Sondern nein, es ist an alle Bürgerinnen und Bürger die Frage, was denkt ihr denn? Was ist denn jetzt hoch genug zum Leben? Was wollen wir uns zugestehen? Weil wir bezahlen's. Wir kriegen's und wir bezahlen's. Also so ist eigentlich Demokratie. Das fand ich sehr schön in der Schweiz, dass wir dann das sehr einfach aufgeschrieben haben. Das wurde dann auch genehmigt, weil das verstieß jetzt nicht gegen Völkerrecht. Wir haben nicht gesagt, wir wollen die Folter einführen oder so. Das wäre dann verboten gewesen. Aber so Sachen, das ist ja vielleicht folgenreicher, geht aber. Und dann geht das los. Dann hat man 18 Monate Zeit, um insgesamt 100.000 gültige Unterschriften von Eidgenössinnen und Eidgenossen zu sammeln. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben das aber durch Sportlichkeit und Unternehmergeist, muss ich sagen, der gehörte da rein. Es war ganz wichtig, dass es auch unternehmerisch war und dass es was Sportliches und Wettbewerbsmäßiges hatte in einem spielerischen Sinne. So haben wir also 126.000 gültige Unterschriften gesammelt, haben die eingereicht in der Bundeskanzlei. Und ich muss dazu sagen, bei diesen Unterschriften, Da waren auch Leute, zum Beispiel die SVP, das ist so ein bisschen Richtung rechts, die sind da gar nicht dafür gewesen. Aber es gab einige, die haben gesagt, ja, es ist aber ein spannendes Thema. Und ich möchte, dass das in der Bevölkerung zur Diskussion kommt und ich will sehen, wie die Bevölkerung abstimmt. Ich bin dagegen. Aber ich verspreche mir, wenn das zur Abstimmung kommt, dann wissen wir auch alle, warum wir dagegen sind. Also Demokratie ist nicht einfach alte Ritterspiele sich durchsetzen. Demokratie ist Abstimmung. Das hat was mit Stimmen zu tun. Das hat mit Musik zu tun. Das hat was mit Auseinandersetzung zu tun. Damit sich mit Ideen zu beschäftigen, was zu lernen. Das ist eigentlich ein andauernder Bildungsprozess. Wer kommt schon darauf, so eine Sache, ein bedingungsloses Grundeinkommen, widerspricht ja allem, überhaupt ernst zu nehmen? Und auf einmal ist das in der Debatte. Und zwar mit der möglichen Konsequenz, das wird eingeführt, wenn die Mehrheit Ja sagt. So auf diesem Hintergrund, dass ernst gemacht werden kann mit etwas, ist natürlich auch die Debatte ganz anders. Die fing dann an, der Bundesrat hat dann eine Empfehlung an die Bevölkerung ausgesprochen, auf gar keinen Fall die Schweiz zu zerstören und diesen Wahnsinn etwa noch mit Ja abzustimmen. Und das, also es ist eine Empfehlung und das ist ja richtig. Der Bundesrat ist ja das Regierungsgremium. In der Schweiz sind es 7 Bundesräte. Der 8. ist der Koordinator. Die regieren. Aus jeder Partei sind da welche, also den größeren. Das ist also auch ein Team. Das ist nicht jetzt ein König. Und wenn der Bundesrat sagt, das ist zwar ehrenwert, aber völlig daneben, diese Initiative, dann ist das eine Empfehlung. Der hat ja nichts zu sagen, also der hat was zu sagen, aber nur wie andere aus der Bevölkerung ja auch. Und das haben die Parlamente dann auch diskutiert, der Nationalrat, das große Haus, und der Ständerat, das kleine. Und es war sehr interessant zu hören, manchmal wird einem dann ganz bange, wenn man merkt, wie wenig doch manche Politiker sich mit etwas beschäftigen. Aber auch sehr tolle Argumente. Nun, das wurde auch empfohlen, der Bevölkerung empfohlen, das abzulehnen. Empfohlen. Dann kam es zur Abstimmung, das war am 5. Juni letzten Jahres. Und dann haben immerhin 23,1% der Bürgerinnen und Bürger, die ihre Stimme abgegeben haben, das ist immer so ungefähr die Hälfte der Stimmberechtigten, immerhin mit Ja gestimmt. Das heißt also Richtung, Tendenz, jeder 4. diese ungeheuerliche, waghalsige und sehr tiefgehende Idee mit Ja abgestimmt. Das finde ich recht verantwortlich und es ist mehr, als wir eigentlich erwartet haben. Wir haben natürlich darauf hingearbeitet, auf die Mehrheit, aber das ist real in einer Abstimmung. Das ist was ganz anderes als eine Meinungsumfrage. Eine Meinungsumfrage, da sind immer so 50% dafür. Eine Abstimmung des Souveräns mit der Konsequenz, dann wird es eingeführt, ist eine andere Geschichte, andere Verantwortung. Und da ist es also jetzt, sagen wir mal, etwas geschönt, ein Viertel. In der Schweiz ist das üblich, dass Dinge länger dauern. Also das Frauenstimmrecht, das wurde ja sogar schon 1976 eingeführt. Aber es gab auch noch Gebiete, da war es 1992 dann erst. Also man muss schon vorsichtig sein bei so Sachen. Das ist sehr gefährlich, wenn die Frauen jetzt auch noch abstimmen. Also das dauerte, bis das im Kopf war, dass die freie Schweiz mit den freien Bürgern auch Bürgerinnen hat. Hat lange gedauert, mehrere Abstimmungen, die AHV, Alters- und Hinterbliebenenversicherung, auch 70 Jahre, auch 2 Abstimmungen. Dann gibt es noch so Nebenabstimmungen dazu. Das heißt, der Vorgang, der jetzt damit angestoßen ist, ist ja nicht zu Ende damit, dass einmal jetzt die Mehrheit sich dagegen ausgesprochen hat, sondern das Thema ist auf dem Tisch. Und du hast es angesprochen, es hat tatsächlich weltweit sehr viel angestoßen. Das ist auch dann für mich interessant zu erleben. Als wir die Einreichung der Unterschriften gemacht haben, ist es in Amerika auch angekommen und hat ein bisschen gedauert. Da habe ich so erlebt, übrigens nebenbei, den Unterschied zwischen Demokratie und doch nicht so Demokratie. Russia Today war sofort da. Die waren in der Nacht vor der Einreichung da, haben schon ganz schnell im Staatsfernsehen und bei RT darüber berichtet. Und dann hörst du aber nie wieder was davon. So, und die Amerikaner, die waren andere Sachen gerade zu tun, irgendwie. Eine Woche später kam dann mal einer drauf und dann ging das so los in diesen Privat-TV-Sendern. Dann hat eine Journalistin von der New York Times es aufgegriffen, sehr guten Artikel geschrieben, kurzes Interview mit mir und dann war sozusagen der Segen gegeben und dann gab es eine unglaubliche Welle in den USA über dieses bedingungslose Grundeinkommen. Das war dann auch nach 2 Wochen sowieso schon immer ihr Thema gewesen und amerikanisch, was ein bisschen auch stimmt, aber man muss sich immer mal wieder daran erinnern, dass sie auch eine Verfassung haben. Also Demokratie ist, dauert ein bisschen länger, aber dann passiert auch was. Und staatlich so gelenkt wie in Russland heißt es viel schneller, aber wo kein Echo, keine Bevölkerung dahinter. So, ich habe jetzt ein bisschen was gesagt zu dem, was für mich der Kernpunkt dieses bedingungslosen Grundeinkommens ist. Und das ist eigentlich die Fragen, die sich einem dabei stellen, die sich einem selber stellen, dass man auch erlebt zum Beispiel, ob man immer, wenn man an so einen Punkt kommt, wo man denkt, ah nee, das geht ja nicht, auf den Rücken fällt und nicht mehr aufsteht oder doch wieder aufsteht. Also es hat viel für mich zu tun mit dem, dass man sich selber mal erleben kann, wie man damit umgeht, wie andere damit umgehen, wie andere so denken. Es kommen vielen Diskussionen so ganz selbstverständliche Gewohnheiten der alten Zeiten auf. Das war ja nicht Sklaverei, aber Frondienste. Es kommt die Zweiklassengesellschaft auf, also die Frage, ja, wer macht denn dann die Drecksarbeit? Ja, ich ja bestimmt nicht. Also es gibt diese anderen Menschen, die muss man dazu zwingen können. Es klärt einfach unheimlich viel auf, finde ich, die Diskussion darum. Und auch, wie man selber eben das erlebt. Alte Überzeugungen, die auf einmal dann doch nicht mehr zeitgemäß sind. Das ist für mich der Kern. Also eine menschliche Entwicklung. Eigentlich ein wunderbares Instrument, um weiterzukommen. Auch um Gesellschaft wirklich heute nochmal neu zu denken. Wir können ja nicht immer so tun, als wäre die Weisheit von 1960 jetzt immer noch und wir hätten nur ein Problem, dass es anders geworden ist. Sondern es ist anders, Gott sei Dank, geworden, aber wir brauchen das Verständnis von dem, wo wir heute sind. Und das betrifft natürlich dann auch in zweiter, dritter, vierter Linie Digitalisierung und dass Arbeit etwas anderes wird. Und dass diese unmittelbare Verknüpfung, wir können alle Menschen mit Einkommen versorgen und nur darum geht's, wenn wir das über Erwerbseinkommen machen, dass das unter Umständen jetzt einfach ein schon länger nicht mehr funktionierendes Modell ist und man gucken muss, wie kommen wir jetzt in eine Einkommensversorgung, die nicht mehr unbedingt heißt festangestellt. Und wie kommt der Staat zu seinen Steuern, indem man vielleicht jetzt nicht mehr immer nur Einkommensteuer denkt und meint, ah ja, deswegen müssen ja die Leute eine Erwerbsarbeit haben, versicherungspflichtig, damit es Abgaben gibt. Man ist da in so einem Geflecht, wir haben unsere Gesellschaft gebaut, waren ja fleißig, haben sie auch gut gebaut und das ist alles sehr verwoben und deswegen ist es schwierig, jetzt einmal im Zusammenhang mit der Technik, die das aber sowieso macht, Datenökonomie, in was Neues zu kommen, aber gleichzeitig auch zivilgesellschaftlich, kulturell, individuell, in dem, wie unsere Auffassung, unser Miteinander und unser Wahrnehmen ist. Und das ist Eigenleistung. Und deswegen ist das Grundeinkommen eben ein Mittel gegen die Faulheit, nämlich die Denk- und Wahrnehmungsfaulheit. Man muss schon was leisten, um damit umzugehen. Und um diese Parallele geht es mir eigentlich. Die Technik determiniert soziale Verhältnisse. Sie determiniert Wirtschaft, determiniert auch Politik. Und das ist nicht unbedingt gut. Und so wie es beim Übergang von der Agrarwirtschaft zur Industrialisierung dann einfach so eine Elite gegeben hat, die schlicht und einfach nicht mitkam mit den real sich ändernden sozialen Verhältnissen für viele und es zu Kriegen kam, Bürgerkriegen und ganz große Kriege, so kann das auch sein, wenn wir jetzt in die Datenökonomie gehen, weil die wirklich anders ist. Und wenn die Eliten nicht mitkriegen, also wir natürlich alle, dass die sozialen Verhältnisse sich wirklich ändern und dass wir aufhören müssen mit alten Konzepten und wirklich die Bereitschaft haben müssen, hinzuschauen, was passt, was ist für den Menschen und auch vorher mal klären müssen, geht jetzt der Fortschritt von der Technik aus oder von den Menschen? Also dann glaube ich, haben wir auch Probleme, die gar nicht so harmlos sind. So ist das bedingungslose Grundeinkommen nicht Träumerei, sondern der Versuch, der Wirklichkeit jetzt mal ins Auge zu schauen. Und das nicht zu tun, ist vielleicht eher Träumerei. So, jetzt möchte ich als kurzen Break einmal einen netten kleinen Film zeigen von der Einreichung unserer Volksinitiative, dieser Unterschriften. Da haben wir eine kleine Aktion gemacht und die hat ein Bild geschaffen, das dann um die Welt ging. Dauert 5 Minuten, 6 Minuten und danach, denke ich, wären Fragen dran. Et bon?
Und somit ist es heute möglich, 126.000 beglaubigte Unterschriften der Bundeskanzlei zu übergeben.
So, und das sind ein paar von denen. Die lasse ich euch jetzt hier, damit das Grundeinkommen hier wächst. Kann sich jeder einen nehmen, der das möchte. Das sind original Fünfer, von denen wir 8 Millionen da ausgeschüttet haben. Ja, das war das Bild. Und dass wir Bilder machen, war uns wichtig. Das war nämlich das, was um die Welt ging.
Danke.
So. Es rauscht. Also, wenn wir zu nah sind, funkt's ja, aber, ne?
Das geht woanders. Ja, danke. Es ist spannend zu sehen, wie die Menschen mit diesem Berg umgegangen sind.
Ja, manche haben auch versucht zu klauen.
Großes Erstaunen.
Aber das Ding war, du kannst eine ganze Tüte mitnehmen. Das ist dann nicht viel Geld, aber schwer zu tragen. Außerdem hatten wir Nico dabei, der war mal Türsteher, der hat da immer drauf aufgepasst.
Ja, aber schön ist zu sehen, wie Kinder beispielsweise unbefangen und noch nicht geprägt von unserer Gesellschaft mit diesen Münzen einfach spielen.
Ja.
Weil was ist es denn? Ja. Es ist ein Tauschmittel. Und das, was wir daraus machen, dieses wahnsinnig wertvolle Gut, an dem sich da alle festhalten wollen, das ist es in Wahrheit ja nicht, weil die Idee ist eine andere von Geld. Vielleicht noch ein paar Worte von mir zur Thematik, weil es fragen sich wahrscheinlich schon einige hier im Raum, wieso sich die grüne Wirtschaft mit dem Thema auseinandersetzt. Denn man hört ja eher im Zusammenhang mit Unternehmertum Aussagen wie, na, da wird ja keiner mehr arbeiten und wer wird denn dann noch was tun in diesem Land, wenn alle einfach so ein Geld bekommen? Und deshalb gleich einmal die Frage hier im Raum, würde es mich interessieren, wer würde arbeiten, auch wenn er oder sie ohnehin ein Einkommen bekommt, von dem man leben kann? So ist es nämlich.
Aber die Gegenfrage bitte auch.
Die Gegenfrage ist immer, wer glaubt, dass die anderen arbeiten gehen?
Ja, dann zeigen den. Dann Nein, jetzt einmal die Gegenfrage. Und wer würde sagen, wenn ich jetzt ein Grundeinkommen hätte? Und sagen wir mal, das wären so anständige 1300 Euro im jedem Monat. Wer würde sagen, okay, dann werde ich, dann mache ich nichts mehr. Zwei. Ja, das ist nämlich auch mutig.
Ja.
Ich denke, du hast die Frage ergänzt werden, was verstehe ich da unter
Arbeit? So, und schon fängt die
Diskussion. Genau, so ist es.
Und schon ist man mitten im Thema. Und das er wird nämlich nicht nichts machen, ne? Er wird auf Weltreise gehen hier und seinen Cello nochmal üben.
Ja. Und das sie ist würde genau der Punkt, um den es nämlich geht, weil, Enno, du hast das so schön gesagt, wir haben alle ein Einkommen, nur es ist nicht bedingungslos. Und was ist der Mensch in unserer Welt? Genau damit müssen wir uns beschäftigen. Und das ist auch das, was Wirtschaft letzten Endes beschäftigt. Denn es ist ja offensichtlich genug für alle da. Und die Frage ist, warum knüpfen wir das immer an diese Bedingung der von uns definierten Leistung, die erbracht werden muss, die ja in Wahrheit nur ein ganz kleines Segment von Arbeit abdeckt. Denn es passiert wahnsinnig viel Arbeit, die nicht bezahlt wird auf dieser Welt. Und es muss auch erlaubt sein, Müßiggang zu treiben, nicht zu arbeiten, weil in Wahrheit passiert da ja auch ganz viel. Viele Dinge entstehen genau dadurch, dass man sich in die Hängematte legt und in die Luft schaut. Und das ist ja auch eine Leistung, wenn man bei diesem Begriff überhaupt bleiben möchte. Die grüne Wirtschaft ist die Vertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich, die sich zum Ziel gesteckt haben, ökologisch und sozial verantwortungsvoll zu handeln. Und das ist unser Ausgangspunkt, wie wir auf die Welt zugehen und wie wir uns auch die Themen nehmen, mit denen wir uns beschäftigen. Und aus dem heraus entsteht genau auch die Beschäftigung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Denn wenn wir uns anschauen, was so die zentralen Fragen sind, um die es momentan geht, dann steht für mich an erster Stelle Klimaschutz und an zweiter Stelle steht dann das Thema Arbeitslosigkeit. Und beides sind Fragen, die die Wirtschaft sehr, sehr stark betreffen. Nämlich dahingehend, dass wir als ökologisch und sozial verantwortungsbewusste Unternehmerinnen auf der einen Seite, was den Klimaschutz anbelangt, uns fragen müssen, wie können wir in dieser Welt so arbeiten, so Unternehmerin und Unternehmer sein, dass ein gutes Leben, nämlich im Sinne einer funktionierenden Umwelt, erhalten bleibt. Und die andere Frage ist, wie können wir die Arbeitswelt so gestalten, dass sie sowohl für uns als Unternehmerinnen als auch für die Menschen, die wir beschäftigen, gut funktioniert und eine ausgewogene Balance erhalten bleibt. Und bei beiden Themen kommt das bedingungslose Grundeinkommen zum Tragen. Denn beim Klimaschutz, bei der Ressourcenschonung, die damit ja eng verwoben ist, entstehen durch diese andere Art des Einkommens, also durch dieses Herausnehmen aus dem System, aus dem Druck, aus dem etwas erzeugen müssen und produzieren müssen, eine Freiheit, das Leben anders zu gestalten und unter Umständen mehr Dinge selbst zu produzieren, im Garten beispielsweise anzubauen, vielleicht auch das eine oder andere zu reparieren, was man sonst nicht kann, weil man die Dinge wegwerfen muss, weil keine Zeit ist, sich um die Sachen zu kümmern. Und das hat was mit Ressourcenschonung zu tun. Und insofern ist hier ein ökologischer Aspekt mit zu bedenken. Und die zweite Geschichte ist eben das Thema Arbeitslosigkeit, die, wenn man den Studien glauben darf, muss meiner Meinung nach, das, was die Auswirkungen der Entwicklungen in der Technologie, in der Digitalisierung sind, bedeutet, dass natürlich das Volumen der Erwerbsarbeit, im klassischen Sinn jetzt aber gedacht, Erwerbsarbeit, mit Sicherheit abnehmen wird in den nächsten Jahren. Prognosen sagen, dass in 10 Jahren, in 20 Jahren bis zu 50% der Arbeitsplätze verloren gehen, derer, die wir jetzt haben. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir die Welt anders organisieren, um den sozialen Frieden zu sichern. Denn momentan ist es so, dass wir uns darüber definieren, dass wir Erwerbsarbeit leisten. Und wir müssen eine Veränderung herbeiführen, um uns aus dem zu entkoppeln, um uns Menschen einen anderen Wert in der Gesellschaft zu geben und um eine andere Form der Gleichberechtigung, ja, auch der finanziellen Gleichberechtigung herzustellen. Und wir als grüne Wirtschaft sind im Endeffekt zur Conclusio gekommen, dass die einzige Möglichkeit, die wir sehen, darin besteht, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen und auf diese Art und Weise einmal eine Basisabsicherung für die Menschen im Land herzustellen. Und das bedeutet eben, dass jeder und jede die Möglichkeit hat, der trotzdem noch etwas zu arbeiten und etwas dazu zu verdienen oder auch nicht. Das ist die Entscheidung von jedem selbst. Und das ist auch ein Teil eines Demokratisierungsprozesses, eines Umdenkens, nämlich den Kopf frei zu machen, sich herauszunehmen aus diesem Hamsterrad, kann man sagen, in dem wir jetzt gerade drinnen sind. Und damit sozusagen eine Lösung herbeizuführen für ein neues Wirtschaften, für ein neues Arbeiten, wo wir zwangsläufig hingehen werden müssen. Das heißt, für uns ist das gute Leben für alle, das ist ein Schlagwort, das wahrscheinlich viele kennen, keine Floskel, sondern wirklich ein echtes Anliegen. Und wir wollen, dass es Rahmenbedingungen gibt, die das unterstützen, dass wir das tun können, weil wir der Meinung sind, dass über das bedingungslose Grundeinkommen ein anderes Miteinander-Tun auch in der Arbeitswelt entstehen kann. Also auf Augenhöhe wirklich miteinander zu verhandeln. Das bedeutet dann mehr Gleichberechtigung für Unternehmerinnen, für Dienstgeberinnen und für Dienstnehmerinnen herzustellen. Das bedeutet auch, dass Arbeit fairer verteilt werden kann in Zukunft. Und das bedeutet, dass jeder tun kann, was er oder sie aus freien Stücken möchte und damit aber ja wesentlich bessere Leistungen, ich setze das bewusst unter Anführungszeichen, weil das was sehr Subjektives ist, was man als Leistung beurteilt, aber wesentlich bessere Leistungen erbringen wird für das Gemeinwohl, für die gesamte Gesellschaft. Und das wird mit größter Wahrscheinlichkeit in Zukunft weitaus mehr noch diskutiert werden, als es jetzt der Fall war, weil wie gesagt, also Digitalisierung legt die Schienen in diese Richtung und wir haben deswegen eben auch das Thema aufgegriffen und den heutigen Abend organisiert. Ja, so viel von meiner Seite dazu einmal als Beginn und ich würde jetzt die Fragerunde eröffnen. Ich schlage vor, dass wir immer 3 Fragen, 4 maximal sammeln und dann im Block beantworten. Schauen wir mal, ob wir nebeneinander dürfen.
Ich fange vorne mal an und werde versuchen, dass ich das Mikro dann vielleicht nach hinten durchreiche. Ich freue mich über Mithilfe.
Können Sie uns bitte zu Anfang das Schweizer Modell, so wie Sie es skizziert haben in der Öffentlichkeit, noch ein bisschen vorstellen? Ein paar Rahmenbedingungen.
Mhm. Ich habe das sehr interessant gefunden, was Sie gesagt haben. Journalismus, Kunst würde ja durch dieses Grundeinkommen abgedeckt werden und wir viel, viel freier und frei von Zwängen, was ich als großen Gewinn sehen würde. Und genau, das wäre mal eine Frage.
Hier der Herr.
Dann da und dann da. Ich hätte noch gerne also doch eine kleine Definition gewusst. Als Beispiel, Grundeinkommen für das Baby bis zum Sterbenden von 500 Euro. Irgendeine Definition.
Das ist ja. Darf ich bitten, das Mikro da zurückzureichen?
Immer nur eine Frage bitte dazu.
Wie sehen Sie das bedingungslose Grundeinkommen im Zusammenhang mit dem ausbeuterischen Finanzsystem, das Mensch und Umwelt ausbeutet? Der Druck sozusagen, der da.
Mich würde Einschätzung interessieren zu dem Experiment, das jetzt in Finnland gemacht wird mit den 560 Euro, ob das auch zu wenig oder ist, dass das funktionieren kann.
Machen wir jetzt bitte Schluss mal mit den Fragen, weil es wird sonst zu viel.
Ich muss sowieso Sie noch mal vielleicht kurz, dass ich mich erinnere, wenn ich jetzt drauf eingehe. Ich fange mal kurz mit Finnland an. Wissen vielleicht nicht alle, also die finnische Regierung hat das beschlossen, schon vor 2 Jahren das Grundeinkommen einzuführen. Das ist ein Regierungsbeschluss, große Koalition. In Finnland wird seit den 90er Jahren intensiv darüber gesprochen. Weiß man hier nicht, wir wissen sowieso ganz vieles nicht, was in anderen Ländern passiert. Jetzt haben die lange sich gestritten, die verschiedenen Parteien. Auf einmal waren die ganz Konservativen, wollten es hoch haben, die Grünen wollten es ganz niedrig haben und so weiter. Jetzt ist der Kompromiss, mit dem keiner zufrieden ist, dass, ich glaube, 2000 Arbeitslose, zufallsausgewählt, anstelle, dass der Mindestarbeitslosenbetrag ist 560 Euro. Und dieser Mindestarbeitslosenbetrag wird ersetzt durch ein so-called bedingungsloses Grundeinkommen über 2 Jahre. Also das ist gerade, hast dich dran gewöhnt, dann ist schon wieder alles anders. Ne? So, jetzt ist es in Finnland so, dass die da ja hinwollen. Und dass es jetzt mit dem Streit anfängt. Und das wäre in Österreich und in der Schweiz genau das Gleiche. Wenn es ernst wird, ist Schluss mit lustig. Dann sind Kompromisse und Streit und Parteien. Das Interesse jetzt, was sich durchgesetzt hat, ist, wir wollen Sozialbürokratie und komplizierte Sozialleistungen einsparen. Und wir wollen, dass alle Leute wieder in Erwerbsarbeit kommen. Wenn du jetzt ein Grundeinkommen niedrig machst, und das kann auch ruhig dann 800 sein, das reicht immer noch nicht zum Leben. Aber jetzt bei dem Modell, wenn du 560 Grundeinkommen bedingungslos hast, dann hoffen die, dass die Leute eher irgendeinen Job annehmen, selbst wenn der ganz schlecht bezahlt ist, weil sie verlieren ja nicht diese 560 Euro Grundeinkommen, was aber der Fall wäre, wenn es Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe wäre. Das heißt, diese sogenannte Schwelle, oder was das, wie man das nennt, dass man sagt, ja, die Leute gehen gar nicht raus aus der Sozialleistung, weil dann verlieren sie die Sozialleistung, also bleiben sie schön drin. Das wollen sie aushebeln, indem dieser Betrag bleibt und also auch ein Job für wenig Geld ist ein Zuverdienst, der ihnen voll zugutekommt. Da hat sich das Interesse jetzt also erstmal durchgesetzt. Altes Denken, keine Idee von bedingungsloses Grundeinkommen, eigentlich reine Mechanik, alles urväterlich, alle Leute in Erwerbsjobs für wenig Geld und das mit dem Sozialquatsch mal abschaffen. Also so halte ich das für eine Sache, die in sich gar nicht wertvoll ist jetzt, aber sie ist ein Schritt und es kann auch besser werden. Und es ist überhaupt mal ein Schritt von einer Regierung, das anzugehen und dann sieht man, was dabei rauskommt. Und ich sage es nochmal, ich gehe davon aus, in jedem Land auf der Welt wird es diese Schwierigkeiten geben und das Gerangel geben. Wir werden nicht ein Idealmodell vom bedingungslosen Grundeinkommen einfach so haben. Und von daher begrüße ich das in Finnland als positiv. Auch wenn diese Form jetzt erstmal nur deutlich macht, man kann das Grundeinkommen auch missbrauchen, um die soziale Spaltung und sozusagen das Trennen Reich-Arm noch zu verstärken. Man kann das bedingungslose Grundeinkommen auch missbrauchen, um die Verhältnisse, die sozusagen immer schlimmer werden, auch dann noch schlimmer werden zu lassen. Das geht auch. Deswegen habe ich gesagt, wir sind aufgerufen, es zu gestalten. Wenn wir es nicht gestalten, wenn wir es nicht aufladen mit unserem Denken, unserer Ethik, unserer Moral, unserem Willen, ja, dann wird es entweder als automatische Folge der Automatisierung kommen. Das ist für gerade im Silicon Valley auch sehr stark, dass die alle sagen, klar, Grundeinkommen bedingungslos, also für die, die dann nicht mehr mitkommen halt. Dann ist das eine Ausgrenzung. Grundeinkommen ist aber eine Eingrenzung, Einfassung aller. Also das halte ich von dem finnischen Modell. In sich nicht, gar nicht besonders spannend, eher negativ, aber als Tatsache im Zusammenhang der Entwicklung positiv. Modell haben, was haben wir für ein Modell? Jetzt bitte erlauben Sie mir was zu sagen, was ich immer sage, aber was ganz schwer zu verstehen ist. Wir haben gar kein Modell gehabt. Weil es auch gar kein Modell gibt, das irgendwie für mich überzeugend wäre. Weil es eine Idee ist im Gegensatz zu einem Modell. Das ist meine Überzeugung. Es ist eine Idee, damit sage ich, das wächst. Kriegt bei jedem, jede halbe Stunde, die darüber nachdenkst, wieder ein Ast mehr. Das ist eine Idee, die ist lebendig, die wird größer. Wenn ich das in ein Modell fasse, dann mache ich in jedem Fall etwas Falsches. So wird es ganz bestimmt nicht, wie ich es mir jetzt ausdenke. Also lasse ich es bei der Idee. Und die Idee ist, es ist lebenslang. Von der Wiege bis zur Bahre. Es ist individuell, also pro Kopf. Nicht, weil ihr zusammenlebt, kriegt ihr nur eins, sondern jeder, ob er in Gemeinschaft lebt, alleine lebt, so. Dann, es ist unabhängig von all deinen sonstigen Umständen. Du lebst im Schloss, weißt gar nicht, wohin mit dem vielen Geld, bedingungsloses Grundeinkommen. Wie beim Wahlrecht, keine Ahnung, interessiert sich überhaupt nicht für Politik, Wahlrecht trotzdem. Und damit bist du auch immer in der Verantwortung. Also weil ich gerade das jetzt, Entschuldigung, ich habe ja auch Freunde, die sind Manager und zwar so richtig scharfe Hunde. Und dem habe ich das mit dem Grundeinkommen, der fand das super. Und der hat, und das ist also verdient richtig viel und ist dahinterher, wie es im Buche steht. Also so richtig so, wie es im Buch. Und der hat gesagt, ja, aber weißt du, wenn das macht ja finanziell nichts aus, aber wenn es sowas gibt, das stellt ja das ganze Weltbild unseres Managements auf den Kopf. Dann würde ich vielleicht mich für ganz andere Sachen einsetzen. Nicht wegen dem Geld, sondern wegen der, das geht. So, also es ist für jeden, es ist lebenslänglich, weil du lebenslang diesen Bedarf hast, den Lebensbedarf, das Recht auf Leben fängt eben mit der Geburt an oder vielleicht auch früher und hört auf mit dem Tod. Und es ist nichts anderes als das Recht auf Leben, so ein Menschenrecht. Und es fehlt nur die Konsequenz, wir müssten sagen, eine monetarisierte Welt, in der niemand sich selbst versorgen kann, auch im Garten geht das in einem ganz kleinen Bereich nur, ist es eigentlich die Konsequenz des Rechtes auf Leben als Menschenrecht ein Grundeinkommen. Es ist wie gesagt pro Kopf, es ist unabhängig reich oder arm, unabhängig krank oder gesund. Moment, da fängt es jetzt an, es gibt nämlich... Unabhängig, ob du einer Arbeit nachgehst oder nicht nett bist oder nicht nett bist, das ist auch sehr wichtig, weil die meisten sagen, naja, Grundeinkommen, also für mich und meine besten Freunde wäre das ja okay, wir sind ja anständige Menschen, aber die, die ich nicht mag, die sollen es aber nicht kriegen. Also für jeden. So, jetzt Staatsbürger. Als erstes, ja. Was ist jetzt, wenn die Staatsbürger in Thailand leben? Kriegen die dann ein Grundeinkommen dahingeschickt? Was ist mit den vielen netten Menschen, die jetzt keine Staatsbürger sind, aber in Österreich die Wirtschaft am Laufen halten? Das sind Fragen, muss man ein bisschen genauer drauf eingehen. Das hängt wieder davon ab, wie weit ich verstehe, was passiert mit den übrigen Einkommen, wenn das Grundeinkommen bedingungslos ist. Wenn die übrigen Einkommen dann nämlich wahrscheinlich neu verhandelt werden. Weil die zentrale Aufgabe des Einkommens heute, die erste, wichtigste, älteste ist doch, dass die Existenz gesichert ist. Wenn du jetzt mit mir arbeitest, dann sagst du, okay, dann kann ich mich nicht mehr um meine Mohrrüben kümmern und nicht mehr all das. Dann muss ich das kaufen können. Du musst mir ein Einkommen geben, damit ich arbeiten kann. Und das muss meine Existenz sichern. Das ist die erste Aufgabe eines Einkommens. Und dann natürlich will ich Status und so weiter und das will ich von richtig vielen. Also, wenn diese Aufgabe in den Erwerbseinkommen gar nicht mehr vorhanden ist, die Existenzsicherung. Und in den Sozialleistungen übrigens auch nicht, die Existenzsicherung. Wenn wir das rausnehmen zu einem demokratischen, rechtlichen Gesellschaftseinkommen, dann werden eben wahrscheinlich die Löhne tatsächlich sinken, müssen sie auch, und die Sozialleistungen auch. Das, was ich als Einkommen habe, ist dann genauso wie vorher oder vielleicht auch, es gibt natürlich jetzt 1000 Varianten, auch bei geringen Einkommen wird es so sein, dass die geringen Einkommen natürlich nicht um die volle Höhe des Grundeinkommens sinken können. Auf hohe Einkommen wird es einen Druck auslösen aus der Finanzierung heraus. Also, das heißt, die Österreich würde ganz uninteressant für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn die nicht auch ein Grundeinkommen bekommen. Also ist wahrscheinlich, dass wir sagen müssen, alle, die in Österreich offiziell angemeldet mit Erlaubnis hier zu sein, in der Schweiz ist das sehr streng, ich weiß nicht, wie es hier ist, leben und arbeiten, bekommen ein bedingungsloses Grundeinkommen. In der Schweiz sind es dann viele Grenzgänger, viele, die nur die Woche über da sind, im Ausland aber wohnen und so weiter. Oder auch ganz im Ausland sind aber Schweizer. Das müsste man jetzt weiter besprechen, was wir dafür eine gute Regel finden. Aber im Prinzip alle, zu denen wir sagen, okay, du gehörst zu uns. Und irgendwo gibt es da eine Grenze. Und dann fängt das schon an mit der EU. Das ist wiederum ein Vorteil von der Schweiz. Jetzt in dem Fall kein EU-Mitglied. Wir könnten solche Gesetze eher beschließen. Für Österreich, Deutschland geht das natürlich auch, wäre aber wahrscheinlich dann schnell auch ein EU-Thema. So, aber lass uns das als, das kommt dann später auch noch, das sind dann Fragen, die auch noch kommen, vielleicht doch wichtig, Modell und Idee. Ich weiß, das klingt sehr, als wäre das eine ganz nebensächliche Sache. Und doch ist es so, wenn du jetzt Modelle machst und sagst, ja, also Einkommensteuer so und so viel hoch und Grundeinkommen muss ungefähr 1.395 oder was weiß ich und der kriegt's und der nicht, wenn du dir das ganz genau ausdenkst, dann hast du eine ganz starre, feste Form, die im nächsten Sturm zerplättert. Also die Idee zu haben, mit der Idee kannst du weitergehen. Und die Idee, das habe ich versucht, die hat natürlich diese Parameter. Das Bedingungslose für jeden, unabhängig von der Lebenssituation. Und erstmal Staatsbürger und dann fängt schon an, dass es Diskussionen gibt. Ja, hoch genug, um davon zu leben. Und das ist wiederum auch aus der Erfahrung. Wir haben in der Schweiz mal einmal in einem Buch, haben zwei von uns geschrieben, vielleicht könnten das 2.500 Franken sein. Das ist nicht Teil unserer Initiative gewesen, das steht nicht im Initiativtext. Das ist aber sofort aufgenommen worden von der Presse und dann kriegst du es nie wieder raus und immer ist es 2.500 Franken und daran hängen sie dich auf. Die einen, weil sie sagen, das verarmt die Gesellschaft, 2.500 Franken, viel zu wenig, ganz schrecklich. Dann die anderen, die Journalisten, die das immer dann im Wechselkurs rechnen, und dann sagen die Schweizer wollen sich 2.400 Euro im Monat gönnen. Ja, aber der Wechselkurs ist völlig irrelevant. Die Kaufkraft ist relevant. Von 2.500 Franken kannst du wirklich eigentlich nicht leben in der Stadt in der Schweiz. Also das ist ungefähr 1.200 Euro oder sowas. Wenn du solche Zahlen nennst, das will ich nur sagen, du kriegst sie nicht mehr raus. Modelle lassen dich ans Kreuz nageln. Und deswegen haben wir in der Schweiz versucht, möglichst auf die Idee zu gehen, möglichst auf das, was nicht zum Anschießen ist, sondern zum Weiterdenken ist. So, jetzt Ihre Sache war ja mit den Journalisten und den Künstlern. Und erstmal glaube ich, ja, das wäre doch für viele wirklich gut, eine freie Basis zu haben, nicht mit der Existenz erpressbar zu sein, zu Artikeln, die man gar nicht schreiben will, oder eben die Kunst nur so zu machen, wie es der Markt will. Und dann möchte ich aber, damit es jetzt nicht so dieses Naive kriegt, dazu sagen, ich bin ja selber Künstler, ich bin ja Maler, komme ja daher. Ich finde Markt super, weil Markt ist auch Anspruch, ist Qualitätsanspruch, ist auch Selektion. Ich finde all das auch sehr gut. Also ich finde diese Sachen gar nicht schlecht. Ich finde all diese Sachen sehr hilfreich. Aber es braucht eine Parallele. Zu dem, dass ich natürlich erfolgreich sein will und zu dem, dass Markt auch mit Qualitäten zu tun hat, ist es gut, eine Parallele zu haben des bedingungslosen Grundeinkommens in existenzsichernder Höhe.
Aber das heißt ja nicht, dass nur weil sich ein Artikel gut verkauft, dass er gut ist.
Na, das heißt,
meine ich deswegen, dass das kein unbedingt immer ein guter Selektionsmechanismus
ist. Nein, nichts ist sozusagen 100%. Im Leben ist alles immer ein bisschen gemischt. Aber ich finde schon, dass von den vielen verkannten Künstlern, ich finde, da ist kaum jemand verkannt. Und ich finde, es gibt schon doch eine relative Gerechtigkeit. Und es gibt am Markt auch ein paar, wo ich sage, das finde ich scheußlich, die aber irgendwas getroffen haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, der Markt ist das dogmatische Mittel, ja. Aber ich würde sagen, es braucht diesen Raum, in dem neue Sachen entwickelt werden. Da kann man immer, Van Gogh ist dann das Paradebeispiel, keiner mochte ihn so richtig und dann aber doch. Das kann es ja heute auch geben. Vor allen Dingen aber, weil ich glaube, dass das heute die Kunst gar nicht mehr so sehr ihr Refugium in Malerei, Musik und sowas hat. Das sind ganz wichtige Übfelder, sondern dass es viel mehr Kunst ist im Sozialen, im Zwischenmenschlichen oder als Banker. Und ich glaube sogar, es würde mit einem bedingungslosen Grundeinkommen weniger ran auf die Kunstakademien geben. Heute ist das ja überlaufen, weil du musst nicht auf eine Kunstakademie gehen, wenn du was Vernünftiges machen willst. Und wenn du erstmal rausfinden willst, was du willst, dann kann man das auch zum Beispiel in der Bank machen. Denn das ist eine tolle Aufgabe, zu schauen, wo wird Geld gebraucht, wo entstehen die wichtigen Sachen und wer hat so viel, dass er das da reingeben kann. Und so als Lehrer und so in jedem Beruf, glaube ich, würde das, was ja in jedem lebt, an verantworten möchten, was man tut und damit auch das Künstlerische in der Arbeit, das würde viel mehr in allen Berufen sein können.
Vielleicht würde man sich gar nicht so sehr verbilden für die Kunst, wenn man Kunst schaffen will und glaubt, man muss sich's vorher aneignen, dass es vielleicht viel freier
ist dann. Ja, und das hat Vorteile, weil man verbildet sich dann auch. Das hat auch Nachteile, weil ohne Disziplin geht auch gar nichts. Also, das ist richtig. Ich möchte nur nicht, dass es so einseitig ist, nur so. Denn das bedingungslose Grundeinkommen ist eben jetzt nicht ein Heilsversprechen. Es ist auch nicht der bessere Mensch gemeint. Es sind die gemeint, die wir hier sind. So wie wir sind und wie die anderen auch sind. Und heißt nicht, dann ist die Welt besser. Es heißt nur, dann haben wir eine bessere Basis, sie besser zu machen. Und nicht, dass es passiert. Das heißt es nicht. Das bedingungslose Grundeinkommen bestimmt eben nichts. Es bestimmt auch nicht, wie die Wirtschaft dann ist oder so. Es lässt aber die Menschen mehr bestimmen. So, das ist es eigentlich. Das ist auch der schwer zu verstehende Schritt, dass Menschen entweder meinen, dann geht alles einen Bach runter oder alles wird rosig. Nein, es ist in deiner Verantwortung mehr und in der aller anderen. Und dann wird die Frage wach, wie stehe ich zu den anderen und zu mir?
Bevor wir die nächste Fragerunde starten, es war die Bitte vom Nebenraum, wir haben noch einen zweiten Raum.
Ich habe die Frage noch nicht beantwortet.
Aber ganz kurz. Ganz kurz nur von meiner Seite, wirklich deutlich ins Mikro zu sprechen, damit die drüben an der Bar auch mithören können. Außerdem zeichnen wir die ganze Diskussion auch auf für Radiosendung. Da wäre es auch wichtig, dass wir die Fragen hätten.
Also ganz kurz noch, dich habe ich vergessen. Das war die Frage, was macht das bedingungslose Grundeinkommen an dem ausbeuterischen Finanz- und Wirtschafts... Ja, richtig? Ungefähr. Ja. Ich sag's einfach, wie ich's denke. Es macht gar nichts daran. Es ändert es gar nicht. Es greift es nicht an. Es sagt nicht, du bist böse oder du bist reich, gib das Geld her. Null. Und das gewinnt. Da glaube ich, erstens, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ist die Basis da für alle und damit für viele, die das wollen, sich auch politisch mehr zu engagieren. Und das heißt, Regeln zu schaffen. Weißt du, wenn wir die Regeln so haben, dass du wirklich unendlich viel Geld machen kannst und andere ziemlich dabei dafür bluten lässt, ja, dann wird das gemacht. Und wir sollten die Regeln ändern. Nur so wie im Straßenverkehr haben wir auch Regeln, sonst würden immer die Lastwagen am schnellsten durchkommen. Und so glaube ich, eben nicht in dieser 1:1 Kriegsführung, und ich persönlich denke dann immer an die Bauernkriege 1600 oder irgendwann. Die Bauern, nochmal. 15, eben. Ich wollte 16. Jahrhundert sagen. Die Bauern hatten recht, unglaublich recht. Und hatten alle dann eine Forke und eine Kanone, haben sie auch geschenkt gekriegt. Sie haben sich auch irgendwie organisiert und sie waren so stark. So, und die, die die Macht hatten, hatten ein paar Ritter richtig gut ausgerüstet und die haben die niedergemacht. Paff, fertig, aus. Du kannst recht haben, so viel du willst. Du musst dich erstmal ausrüsten. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist für mich eine Ausrüstung. Eine Freistellung, die erstmal die Macht über mich nicht mehr anderen gibt. Und das ist ja das, was am Reichtum, wenn man jetzt da das schlimm findet, vor allen Dingen der Punkt ist, dass Menschen über andere Macht haben dadurch. Und das ist mit einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht. Und das Zweite ist, es kann sich viel mehr bilden, was dem auch Einhalt gebietet. Und das Dritte ist, ja, dass wir eben wirklich mal überlegen, ob wir das wollen in unserer Gesellschaft, dass enorme Reichtümer aus Eigentum an dem und dem, das sind ja Eigentumseinkommen. Ob wir das richtig finden, in welchem Maße wir das richtig finden, das sollten wir mit denen besprechen, die das auch selber so haben und kennen. Das, glaube ich, ist der Weg, wie wir aus diesem immer weiter auseinanderdriften, was mit der Digitalisierung auch noch stärker natürlich wird, wie wir da zusammenkommen, indem es etwas gibt, wo wir uns treffen, indem es diese gleiche Ebene gibt und indem es eben nicht die Kämpfe gibt, wo immer der Stärkere gewinnt. Und der Stärkere ist eben auf der Seite. Also das, glaube ich, ist für mich eben eine Möglichkeit, da ranzukommen und nicht zu verzweifeln. So, das glaube ich, weil es eben nicht kriegerisch vorgeht, aber dann doch viel effektiver sein kann. So, jetzt neue Fragen.
Ich habe sehr vorhin Autokatz vorgenommen.
Nur ganz kurz. Wir Menschen definieren uns über unsere Arbeit. Auch die Gesellschaft definiert sich über die Arbeit. Wie definieren wir uns in Zukunft, wenn die Arbeit nicht mehr unserer Definition entspricht?
Möchte ich gleich darauf antworten. Das ist fast richtig. Und jetzt ist es so, weil das stimmt, weil wir uns über unser Tun definieren und überhaupt erleben, wir erleben uns ja daran auch, wachsen daran, verändern uns daran, lernen daran, ist es so wichtig, dass das zu einem stärkeren Anteil jetzt in unserer Hand liegt. Also weniger, dass ich bestimmt werde, irgendetwas zu arbeiten, was zum Beispiel immer unsinniger wird, nur damit ich beschäftigt bin. Das ist eine Unverschämtheit der Arbeit gegenüber, zu sagen, Arbeitsplätze schaffen. Denn das negiert den Wert der Arbeit und den Wert des Menschen. Sondern über die Arbeit definiere ich mich, über mein Tun definiere ich mich. Und das liegt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, wird das stärker freigesetzt. Dass du es auch stärker so erleben kannst und dabei nicht unbedingt darauf angewiesen bist, dass es jemand bezahlt. Genau der Wert der Arbeit und dieses zentral Wichtige der Arbeit ist das, was beim bedingungslosen Grundeinkommen eine Zukunft hat. Und eben nicht unsinnige Arbeit, nur Beschäftigungstherapiearbeit, den Menschen eigentlich behandeln wie eine Lebensmasse, die versorgt, diszipliniert und irgendwie unter den Tisch gebracht werden muss, sondern das Aufstehen, wie Sie es sagen, ich definiere mich durch Arbeit und niemand hat keine Arbeit. Das sehen ja die Rentner, wissen das alle. Die haben auf einmal mehr zu tun als vorher oft. Und wenn sie dann eine kleine Weltreise machen, ist auch wunderbar. Warum denn nicht? Wieso soll der Mensch sich nicht freuen? Also ich glaube, dass das Grundeinkommen das unterstützt, was die Arbeit ausmacht. Und das Fixieren auf Erwerbstätigkeit ist das, was die Arbeit tötet, ihr den Wert nimmt und auch dem Menschen den Wert nimmt. Wenn ich aber viel Geld verdienen will, ist auch super. Ich kann mich auch über Geld verdienen definieren. Kann ich auch machen. Dagegen sagt das Grundeinkommen null. Es sagt nur, komm, lass uns einen Schritt weitergehen in der Zivilgesellschaft, in der demokratischen Gesellschaft zu einem demokratischen gemeinsamen Lebensboden, den wir uns gewähren. Und das ist ein Schritt zu mehr Freiheit und damit automatisch zu mehr Verantwortung. Das kommt nämlich nach. Wenn der Mensch kein Mensch ist, dann ist Freiheit irgendwas. Aber für Menschen ist Freiheit, die erlebt wird, immer auch Selbstverantwortung. Ja, jetzt die 100 anderen Fragen.
Ja, ich wollte noch mit Ihnen kurz reden. Ich kenne diese Diskussion aus den 70er Jahren. Ja? Also das war sozusagen die Diskussion eher aus dem alternativen Bereich, aus dem Künstlerbereich, um selbstbestimmt leben zu können. Ich habe die Angst beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass Sie auf der einen Seite, wenn Sie also nicht in die Existenzsicherung hinaufkommen, und die Diskussion werden wir haben, also jetzt haben wir Finnland mit 560, wird das automatisch, wenn Sie das an alle auszahlen, zu einem Sozialabbau führen, weil ja logischerweise das Geld an alle ausbezahlt wird, das heißt die Treffsicherheit sinkt. Wenn Sie es existenzsichernd machen, werden wir die Diskussion bekommen, was muss man alles bezahlen von diesem Grundeinkommen. Man wird zu den Menschen sagen, ja, du hast eher Grundeinkommen, also zahlst du dir die Schule, zahlst du einen Schulbeitrag und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden eine Privatisierungsdiskussion bekommen. Daher halte ich dieses Modell auch für ein sehr neoliberales Modell. Und das Letzte, was auch ein Stück meine Frage wäre, wenn Sie 1300 Euro rechnen in Österreich mal 12 für 8 Millionen Menschen, sind Sie bei 130 Milliarden. Wir haben ein Gesamtbudget von 82 Milliarden in Österreich. Das heißt, wenn Sie alleine nur das Grundeinkommen auszahlen wollen, müssen Sie das Steueraufkommen, ganz wurscht, was wir jetzt diskutieren, ob Lohnsteuer oder Nicht-Lohnsteuer, ob wir Gewinn besteuern oder nicht, mindestens verdoppeln. Da haben Sie aber noch nicht die anderen Leistungen des Staates, also die Schulen, die Polizei oder Sonstiges. Also meiner Meinung nach ist das schon auch eine Anforderung, dass man sagt, ja, wie kann man denn so etwas entsprechend finanzieren bei einem Bruttoinlandsprodukt von 329 Milliarden. In Österreich scheint mir das momentan fragwürdig, wie man das überhaupt in einer Qualität herbringt, die entsprechend zumindest das würdige Leben der einzelnen Personen und Individuen in Österreich gewährleistet.
Also das ist jetzt eine große Frage, ne? Die ich gern beantworten will. Ich frage, sollen wir jetzt andere dazu nehmen oder sollen... Also entscheidet, was wollen wir jetzt machen? Du entscheidest. Antworten?
Ich denke, dass das vielleicht ganz gut wäre. Wir haben aber wirklich nur eine Reihe. Also darum bin ich hergegangen. Wir haben da jetzt drei
also,
Fragen gehabt. Wir haben vorne eine Frage noch gehabt. Jetzt sind wir da vorne mal. Das war...
Nehmen wir die eine noch dazu.
Ich hätte eine dazu passende Frage zur letzten Aussage. Ich glaube, das Ganze, wenn man das neu denkt, kann ein Nullsummenspiel sein. Kein Mensch weiß in Österreich wirklich, wer welche Führung, Unterstützung etc. etc. kriegt. Ja, mit den ganzen Aufwänden, die man da hat, Bürokratismus etc. Wenn das alles wegfällt, ja, dann könnte man sogar vorstellen, wenn man das durchhört, dass das ein Nullsummenspiel ist. Noch einmal. Und wenn man 500 Euro nimmt und eine Familie mit zwei Kindern, das sind dann 2000 Euro, bitteschön. Also, ich denke, man muss das neu denken. Ja? Und es kann meiner Meinung nach, wenn man diese ganzen Sachen abbaut, die da verwaltungsmäßig notwendig sind, um die Unterstützung und so, das kann ja nur Zusammenspiel
okay.
werden.
Genau. Die Frage war bei Ihnen die ganze Zeit schon, oder? Das haben Sie gemeint? Ja. Nein, ich lasse mich raus. Okay. Aber hier da die Weltreisenden.
Ja, also ich finde das bedingungslose Grundeinkommen an sich eine gute Idee, weil bedingungslos einfach eben, wie Sie schon gesagt haben, den einzelnen Menschen Respekt auch wieder bringt, also egal ob er jetzt eine Arbeit hat oder nicht, und somit kann er dann auch kreativ arbeiten und auch wieder was voranbringen. Aber ist es jetzt nicht so, dass wir das auch schon in irgendeiner Art und Weise haben, mit dem Arbeitslosengeld zum Beispiel oder Mindestsicherung? Nur, dass man vielleicht sagen kann, dass die Mindestsicherung ein bisschen höher angesetzt wird, damit der soziale Ausgleich von den ganz Reichen auch wieder also zur Mittelschicht dann wiederkommt.
Ja. Darf ich nur zwei Fragen machen?
Ja, ja.
Ja, also es ist ja nicht direkt eine Frage, sondern also bei mir steht jetzt auch die Selbstständigkeit eigentlich im Raum dem Jahr und mache gerade die Weiterbildungen und da ist einfach die finanzielle Last oder die Angst davor, am Anfang kann ich davon leben und ich denke, ich hätte jetzt ein fixes Grundeinkommen, würde diese Angst schon mal wegfallen, weil wenn ich nicht gleich genug Gewinn damit mache, dass ich davon leben kann, also ich glaube, dass einfach der Mut für viel mehr Leid dann wäre, eine eigene Firma zu gründen oder selbstständig zu arbeiten oder sich auch weiterzubilden. Und Weiterbildung, da sind ja auch viele Chancen drinnen dann. Ja.
So, eine Frage habe ich noch.
Danke. Also ich finde, dass die Finnen eigentlich den richtigen Schritt gemacht haben. Ich bin auch für das bedingungslose Grundeinkommen. Aber ich denke, es muss in sehr sanften Schritten passieren, weil nämlich, glaube ich, keiner voraussehen kann, was passiert. Ich glaube, vielleicht nur am ehesten jetzt die Schweizer, weil die diskutieren es jetzt schon intensiver und länger. Aber von diesen Zahlenspielereien, Digitalisierung und so weiter, heute gar nichts. Das haben sie uns in den 80er Jahren auch schon erzählt mit der Produktivität und dass wir weniger arbeiten. Und in Wahrheit arbeiten wir jetzt viel mehr als früher. Und mit 1300 Euro und so weiter. Also für mich geht es darum, dass man im ersten Schritt, würde ich sagen, es eher an der Schmerzgrenze hält. Und da finde ich, haben es die Finnen richtig gemacht. Die hätte man nur gewünscht, dass die das quer über die Gesellschaft einmal exemplarisch die Leute auswählen. Also von einem Armen bis zu einem Reichen, von einem Millionär bis zu einem Arbeitslosen. Und wirklich einmal gucken, was macht es mit denen. Ja? Und ich glaube nicht, dass da wirklich so viel passiert, dass da gleich mal die Löhne runterrasseln und so weiter, weil das wird man sich erst einmal anschauen, was da wirklich jetzt gesellschaftspolitisch und so weiter entsteht. Ich glaube, dass das gar keiner abschätzen kann. Und alles, was schnell passiert und zu großen Umbrüchen führt, ist auch ein Problem. Also das, wenn ich jetzt gleich 1300 Euro auszahle, kann das auch nicht funktionieren. Wir zahlen uns das ja selber, wir alle, uns wieder selber. Und ich glaube, das reguliert sich dann und man muss halt einmal klein starten. Meine Frage wäre nur, was werden aus Ihren Erfahrungen und den vielen Diskussionen in der Schweiz jetzt aus Ihrer Sicht der nächste richtige Schritt? Weil nach einer Abstimmung jetzt, was wäre das nächste? Nur mehr Abstimmung mit irgendwelchen Modellvorgaben? Oder wie soll es aus Ihrer Sicht weitergehen? Mhm.
Danke.
Jo. Ich glaube, dass auch mit den Selbstständigen, wir haben eine Umfrage gemacht vor etwas mehr als einem Jahr in der Schweiz, repräsentative Umfrage. Da haben 22% der Befragten gesagt, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würde ich wahrscheinlich mich selbstständig machen, hätte den Mut, diesen Schritt zu tun. 18% haben gesagt, ich würde wahrscheinlich den Job wechseln. Mir geht das hier fürchterlich, stinkt hier schrecklich, aber ich weiß, was ich sonst machen will. 2% haben gesagt, ich würde einfach nichts mehr machen, Schluss mit allem. Die würden dann was anderes machen. 8% haben gesagt, ich weiß es nicht, aber ich überlege mir, ob ich dann nicht meinen Job schmeiße. Das heißt aber auch eben nicht nichts machen, sondern 90% waren der Überzeugung wahrscheinlich oder 65% ganz sicher. Insgesamt aber 90%, die auf jeden Fall weiter arbeiten. Und interessant, 40%, glaube ich, waren es oder 45, die sagten, ich würde nachhaltiger einkaufen. Also wie die darauf kommen, weiß ich nicht. Das war aber eine Frage, die wir mit dabei hatten. Aus dem Gedanken, ist dann eine Entstressung da? Ist dann irgendwie, kommt es zu mehr Wertschätzung, weil das nicht so stark gefugt, gerastert ist? Über 50% haben gesagt, ich hätte gerne mehr Zeit, mich mehr um meine Kinder zu kümmern oder soziale Kontakte, also Soziales. Und ebenfalls etwas über 50% haben gesagt, ich würde gerne mehr Zeit für meine Fortbildung haben. Eigene Weiterbildung. Und wenn ich das so sehe, 44% haben gesagt, ich würde gern mehr ehrenamtlich auch machen, dann passt eigentlich das, was bei den Menschen so lebt, ziemlich gut zu dem, was auch sich in der Arbeitswelt ändern wird. Also es ist das Interesse zur Selbstständigkeit, es ist das Interesse an Ändern, wenn was blöd läuft, es ist das Interesse an Bildung und Familie und auch Nachhaltigkeit und Ehrenamt. So. Dann Ihre Sache war nochmal Finanzierbar, nee, von ihm mit jetzt.
Mindestsicherung.
Ja. Ah, Mindestsicherung. Ihr habt in Österreich das ja schon gehabt. Ich habe gehört, ihr hattet es ein bisschen schwer, weil ihr geglaubt habt, wenn 800 Euro Mindestsicherung, das geht nicht, dann kommen die ganzen Deutschen. War aber nicht so, oder? Das war ein Argument, das weiß ich, das fand ich sehr interessant. Also, ihr seid in die Richtung ja schon gegangen mit der Mindestsicherung. So, was ich davon weiß, ist, dass die aber auch mit allen möglichen Auflagen verbunden ist und dass die so ähnlich läuft wie Hartz IV, ne?
Genau.
So, und das ist natürlich, ja. Aber man weiß schon, die Existenz muss gesichert sein. Okay, dann, was ist der nächste Schritt? Ich lasse die große Frage am Schluss, weil das dauert nämlich dann länger. Was ist der nächste Schritt? Das weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt hier in Linz. Also wir machen jetzt hier weiter. So. Dass das ein neoliberales Modell ist, finde ich nicht. Also ich bin nicht neoliberal, finde auch nicht, dass es ist auch kein linkes Modell. Es ist eines, das durch alle, es ist ein menschliches Modell. Und wenn Schulen privat bezahlt werden, hat das Vor- und Nachteile. Das kann man sich überlegen und entscheiden. Es wäre auch nicht schlecht, wenn es einen Wettbewerb in der Bildung gäbe, wenn es nicht die Vorgaben vom Staat gäbe. Und ich sage es jetzt mal ganz krass, der Staat hat nichts zu suchen in der Bildung. Bildung ist frei. Bildung muss von denen gemacht werden, die das können, die das wollen. Die Kinder sind wichtig. Es geht um die Interessen der Kinder. Es geht um Bildung, die stärkt, um eine Bildung, die sich an Kindern orientiert und nicht an staatlichen Vorgaben. Aber der Staat soll es bezahlen. Der Staat sollte es bezahlen. Und zwar, wer ist der Staat? Der Staat sind wir. Und das ist doch das Ding. Das ist in den Köpfen so wenig. Wir sind doch der Staat. Der Staat ist doch nicht unser Gegner. Und wir bestimmen das doch. Und wir sind doch die, die blockieren oder die nach vorne gehen und nicht irgendwelche Politiker. Also wir sind's doch. Wir überfordern die Politiker auch, wenn wir immer denen die Schuld zuschreiben, aber machen sollen dies. Wie soll das gehen? Also Schulen bezahlen kann auch was Interessantes sein. Es kann aber auch in die Richtung gehen, wie Sie sagen, natürlich, alles ist gefährlich. Banken war eine super Idee, super. Börse, eine super Idee. Geld dahin, wo neu was gemacht wird. Ja, es kommt darauf an, was du aus der Idee machst. Und beim Grundeinkommen, ganz, ihr könnt ganz sicher sein, es kann eine Katastrophe geben. Es kann verheerend sein und es kann sehr, sehr gut sein. Es ist aber nicht einzuordnen in diese alten Schubladen links oder rechts oder neoliberal oder was. Liberal ist es durchaus, ja. Aber sozial ist es auch ungeheuerlich. Weil es Schluss macht mit dem, dass sozial diese schmutzige Konnotation hat. Heute ist sozial immer wie. Aber sozial ist was Wunderbares. So, Verzeihung, wenn ich darauf das bestätige. Man kann das echt auch gefährlich finden. Aber das sollte man eben tunlichst so machen, wie wir es machen wollen. Die Finanzierung ist jetzt die Frage. Und da haben Sie gesagt, so in Österreich sind das solche Zahlen. Ich kenne mich jetzt mit den Schweizer Zahlen ein bisschen besser aus, aber es ist ja auch nicht so viel anders. Bei diesen 2.500 Franken, die wir da mal als Rechenbeispiel haben und 625 für Minderjährige, da sind es 207 Milliarden Franken im Jahr in der Schweiz. Und da haben wir mal so gerechnet, über den Daumen, in den bestehenden Sozialleistungen wären ungefähr 70 Milliarden einzusparen. Economy Swiss hat es einigermaßen bestätigt. Die haben gesagt, maximal 65, aber da ist ja das nicht drin. Der Bundesrat hat es in Auftrag gegeben, die sind dann auf 56 gekommen. Es kommt jetzt auch vielleicht nicht auf die ganz genauen Sachen an. Wenn du sie alle einberechnest, ist, glaube ich, 70 ganz realistisch in der Schweiz. Das sind also schon mal 70, die nicht mehr in den Sozialleistungen ausgezahlt werden. Die kommen durch Sozialabgaben und Steuern heute. Dann in den Erwerbseinkommen haben wir es so versucht zu denken, dass im unteren Viertel der Einkommen das Grundeinkommen nur zur Hälfte in den Einkommen ersetzend wirken kann. Bei den hohen Einkommen aber anderthalb Mal, weil die durch die Finanzierung einen stärkeren Druck bekommen. Sodass wir Pi mal Daumen auf 130 Milliarden gekommen sind, die in den Erwerbseinkommen einzusparen sind. Und da sind wir bei 200. Und das trifft ungefähr das, dass man sagen kann, Nullsummenspiel, jetzt aber bitte, natürlich nicht wirklich, aber im Großen und Ganzen, erst einmal, als etwas, was man auch mal in Ruhe so hinnehmen kann, im Großen und Ganzen ist es Nullsummenspiel, weil es geht darum, das Grundeinkommen umzuwandeln in die Bedingungslosigkeit und nicht darum, dass alle mehr Geld haben. Und jetzt gibt es Unschärfen. Wir haben mal eine Potenzialstudie gemacht, da kamen raus 60 Milliarden mehr Einsparungen im Gesundheitswesen, weniger Ausschuss, mehr Motivation, mehr Produktivität. Gibt es auch bewiesen in den Projekten, die in Kanada gelaufen sind, weniger Krankenhausaufenthalte, weniger Unfälle, weniger häusliche Gewalt, mehr Bildung, ist immer in allen Pilotprojekten mehr Bildung. Also die Leute gehen länger zur Schule, bessere Ausbildung. So, es kann auch so sein, dass es uns mehr bringt. Es kann auch so sein, dass eine Gesellschaft aus selbstbewussteren, stärkeren, erholteren, motivierteren Menschen mit weniger ineffektiver Arbeit, das muss man doch auch sagen, heute ist so viel Arbeit völlig unsinnig, könnte auch ersetzt werden, wenn man nicht immer dieses Arbeitsplätze erhalten hätte. Und das ist unwürdig. So viel innere Kündigung, so vieles, was, wo man sagen kann, wenn ich das ernst nehme, mache ich das gerade noch mit. Ich glaube, man darf jetzt nicht immer so tun, als wäre die Gesellschaft, wie sie ist, wunderbar und jetzt kommt eine ganz komische Idee. Sondern ich glaube, wir haben viel Verschleiß, wir haben viel Vernichtung in der Umwelt. Ein Brot, das irgendwie nur 1 Euro kostet, kostet eigentlich 20 in den Zerstörungen. Wir haben so vieles, was daran hängt, dass zu wenig menschliche Wertschätzung in die Wertschöpfung kommt. Sodass es sein kann, wir haben nicht, hinterher müssen wir viel mehr bezahlen, sondern wir haben viel mehr Wirtschaftswachstum, könnte auch sein. Aber natürlich ist es so, das sind riesige Summen. Und was in den Einkommen im öffentlichen Sektor, bestimmt gibt es Lohnverhandlungen, in den Einkommen in der Privatwirtschaft, natürlich wird in den Sozialleistungen das nicht mehr benötigt, was das Grundeinkommen abdeckt. Und das Grundeinkommen ist keine Sozialleistung, es ist nicht bedarfsbezogen. Es geht also nicht um die, die es brauchen. Und es geht auch nicht um Sozialabbau, aber davor kann man Angst haben. Aber im Prinzip heißt es, wenn ich mehr brauche als das bedingungslose Grundeinkommen aufgrund von chronischer Krankheit, Behinderung oder was auch immer, dann ist es doch selbstverständlich, dass das auch weiterhin gegeben wird. Aber die Lebenssicherungsebene, die wäre durch das bedingungslose Grundeinkommen abgedeckt. Und da kommen diese Sachen ins Trudeln. In der Schweiz haben die Behindertenverbände sich gegen das Grundeinkommen ausgesprochen, mit dem Argument, das sie auch mitgebracht haben, weil sie Angst hatten, wenn das einmal ins Rutschen kommt, dann, so wie die Politik heute ist, dann streichen die uns alles. Dann ist alles weg, was wir uns erkämpft haben. Und in dem Sinne kann das, ich weiß nicht, ob man das neoliberal nennt, einfach dieses Wegsparen von, Abschaffen von Sozialstaat auch sein. Aber das ist nicht die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Und dann noch etwas zu den Preisen jetzt. Oder dass Sie sagen, ich weiß nicht, wie hoch ist die Staatsquote in Österreich? Die ist bei
50%. Was? Meinen Sie das Budget? Staatsquote ist 50%.
Also von Prozenten, ihr habt ungefähr, in der Schweiz haben wir nämlich relativ 42 nur.
Ich glaube eher 50. Gut.
Na gut. Ja, wenn du dir einen Kuchen vorstellst und da sind jetzt fast 42% ist für Staat, das heißt ja für Einkommen, die der Staat auszahlt, und das andere ist für Privatwirtschaftseinkommen, die ausgezahlt werden, dann würde der Staat mit dem Grundeinkommen weniger Einkommen auszahlen, Privatwirtschaft würde weniger. Und in dem Kuchen wird ein Stück bedingungsloses Grundeinkommen, ein Stück Auszahlung vom Staat, öffentlicher Hand, ein Stück ist Privatwirtschaft. Es wäre nicht unbedingt mehr Geld im Preis. Und wenn ich das sagen darf, ich meine, das ist immer so eine Frage, kann man das erklären? Oder sagen Sie was dazu, wenn es ganz krude ist? Okay, ich versuch's mal.
Ich möchte doch was ergänzen zu dem Thema Mindestsicherung, weil es gekommen ist. Weil du hast gesagt, ja, damit hat man ja ein Einkommen. Der Punkt ist aber, dass ja die Mindestsicherung bei uns immer daran geknüpft ist, dass du auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellst. Das heißt, dieses Geld hat eine Bedingung. Und es ist ein gravierender Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen, weil beim bedingungslosen Grundeinkommen gehst du davon aus, dass jeder Mensch auf dieser Welt was Wertvolles ist und damit gesichert sein muss, dass er ein Einkommen hat, von dem er leben kann. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ich meine, ich denke mir, dass ganz viele hier im Raum die Rede von Alexander Van der Bellen gesehen haben, nachdem er das erste Mal zum Bundespräsidenten gewählt worden ist, schmunzeln alle, wo er formuliert hat, du bist gleich viel wert wie ich. Und ich glaube, dass das jeden in der Seele berührt hat, weil es genau um diesen anderen Denkansatz den Menschen gegenüber geht.
Zu dieser Finanzierungsfrage kurz, ich denke, dass das eine Art Killerfrage ist, mit der die ganze Diskussion abgewürgt werden kann und man da sehr aufpassen muss, dass das nicht passiert. Man sollte eben die Idee weiterentwickeln, bevor man gleich sagt, können wir nicht finanzieren.
Ja, aber
weil damit ist das erledigt.
Das war bei Ihnen aber jetzt nicht so. Das war jetzt eine sehr wichtige Frage. Es ist aber, wenn ihr jetzt in die Diskussion kommt, ja, es ist eine Killerfrage. Niemand ist fürs Grundeinkommen, weil es zu bezahlen ist. Und die meisten, ne, weil es zu bezahlen ist, ist überhaupt kein Grund für ein Grundeinkommen. Und für die meisten ist es so, wenn sie das mit dem Bezahlen dann nicht mehr anbringen, kommen sie mit dem Nächsten. Also es sind dann einfach diese Versuche, das so ins Absurde zu führen. Das war jetzt nicht so. Ich versuche, was zu sagen über zur Finanzierung nochmal. Weil es ist ja natürlich eine wahnsinnig wichtige Frage. Geht ja nicht, dass auf einmal das Budget platzt. So, hier haben wir eine Flasche Wasser. Jetzt sagen wir mal, die kostet 3 Euro. Was ist denn das jetzt, diese 3 Euro? Für was sind die denn? Also für Glas und Wasser und Blech? Nee, das kostet alles gar nichts. Das Gas kostet nichts, das Wasser kostet nichts, das Blech kostet nichts. Was es kostet, ist Einkommen. Also das, wenn etwas was kostet, dann kostet es deswegen was, weil Menschen, die daran mitgewirkt haben, dass das jetzt von mir verbraucht werden kann, dafür ein Einkommen brauchen, damit sie sich selber versorgen können von dem, was andere tun. Das heißt, das Teil hier, das Auto auch, das Sie haben, kostet gar nichts. Was es kostet, ist Einkommen. Ein Preis besteht vollständig aus Einkommen. Im Preis sind auch die Steuern mit drin. Denn diejenigen, die das hergestellt haben, die dann Einkommensteuer oder Gewinnsteuer abführen, die haben das Geld ja woher? Und weil sie nicht warten, dass sie kalt erwischt werden, rechnen sie das auch in den Preis mit ein. Als Konsument, wenn ich die Flasche Wasser kaufe für diese 3 Euro, dann gebe ich das Geld für die Einkommen all derer, die daran mitgewirkt haben, dass das zu mir kommen konnte. Einschließlich Transport und wo auch immer es herkommt und Entwicklung und Design, alles und Steuern. Und was ist Steuern? Steuern ist für Einkommen. Steuer ist nicht für den Staat, für Einkommen der Menschen, die im demokratischen öffentlichen Auftrag tätig sind oder Hilfe bekommen, Sozialhilfe zum Beispiel bekommen. Alles Geld geht in Einkommen. So, das ist erstmal, finde ich, ein wichtiger Gedanke, um davon wegzukommen, Gold ist so wertvoll. Nein, Gold kostet gar nichts. Es kostet Einkommen, weil jemand Eigentum hat daran, zum Beispiel an dem Land, wo das gefunden wird, die Mine gehört ihm, dann will der ein großes Einkommen haben, weil er weiß, ja, Gold ist eine hohe Nachfrage, kann ich einen hohen Preis machen? Was ist der Preis? Einkommen. Für die, die das dann bearbeiten, immer Einkommen. Zinsen auch. Geht letztlich alles in Einkommen oder hat diesen Weg über die Finanzebene, wo es auch irgendwann als Investition irgendwo wieder Einkommen wird. Das ist nur wichtig, um klar zu sein, was wir zahlen, ist sowieso Einkommen. Ist überhaupt nicht schlimm, ob wir jetzt Einkommen als Erwerbseinkommen zahlen, als bedingungsloses Einkommen, als Steuereinkommen. Das können wir machen. Wir zahlen sowieso Einkommen. Wenn jetzt heute in dieser Flasche Wasser so viel, also das soll mal jetzt 60% sein, so viel im Prinzip jedenfalls für Erwerbseinkommen ist und so viel, 40%, sagen wir mal, für öffentliche Hand Einkommen. Dann wäre es mit dem Grundeinkommen, und da ist ja dann das Grundeinkommen finanziert. Mit der Flasche Wasser finanziere ich es ja. Das Grundeinkommen ist ja im Preis schon mit drin. Jeder hat es ja. Wenn ich jetzt das Grundeinkommen bedingungslos mache, hole ich es raus aus den Ausgaben der öffentlichen Hand, hole ich es raus aus den Erwerbseinkommen. Das heißt, der Anteil im Preis kann sinken und der Anteil im Preis kann auch sinken. Zusammen sinken die ungefähr dann so bis hier. Und diesen Teil kann ich als Steuer fürs bedingungslose Grundeinkommen in den Preis setzen. Ganz vereinfacht. Ne? In jedem Einzelfall ist es anders. Aber im Prinzip und vereinfacht zahlen wir heute die Einkommen in den Preisen und so werden wir auch das Grundeinkommen zahlen und dann eben als Abgabe oder Steuer in den Preisen. Egal, ob es als Einkommensteuer erhoben wird oder so oder als Ökosteuer, es kommt aus den Preisen. Das heißt, das Prinzip ist durchaus das Nullsummenspiel. Und das wird nicht funktionieren, weil es natürlich Verschiebungen gibt. Aber das ist der Ausgangspunkt. Und auf dem gibt es dann Unterschiede. Wenn Mario Draghi davon spricht, dass er Helikoptergeld eine ganz interessante Idee findet, das ist auch eine Idee übrigens von Milton Friedman, das heißt, Geld wird an die Bürger ausgegeben einfach so. Ist zwar eigentlich ein Schuldending, aber das wird gestrichen. Das ist Konsumgeld. Damit die Leute Konsumgeld haben, einfach so, puff, Helikopter, weil fällt runter, kommt nie zurück. Dann durchaus mit dem Gedanken, Inflation zu schaffen. Also ich will nur sagen, wenn sich Inflation entwickelt, kann das auch gewollt sein oder eben man versucht, dass es keine Inflation gibt. Das sind jetzt ganz viele Fragen, die aufkommen, wenn man es wirklich einführt. Was ich sagen wollte, ist vom Prinzip, setzt es beim Nullsummenspiel an und hat dann erstens in den Branchen große Unterschiede und auch in den Verhandlungen wird es dann erstmal zu sehen sein. Das Interessanteste wäre jetzt für mich eben nicht zu sehen, wie Menschen sich verhalten, wenn sie ein Grundeinkommen haben. Das wissen wir längst. Es gibt so viele Pilotprojekte. Weniger Kriminalität, weniger Krankheit, mehr wirtschaftliche Aktivität, mehr Bildung, weniger Prostitution, sogar weniger Alkohol, weil es ist nicht mehr so cool, dauernd irgendwie mit dem Kanister am Hals in der Gegend zu stehen. Weil du kannst was machen, der Raum der Möglichkeit öffnet sich. Was experimentiert werden müsste oder interessant wäre, wäre die Finanzierbarkeit. Da gibt es bisher noch kein Modell und kein Experiment und die Auswirkung auf die Löhne. Ich habe es nicht beantwortet, oder?
Vorschlag, ein Vorschlag, wir sind schon relativ lange in der Diskussion. Wir machen noch eine kurze Runde mit maximal 3 Fragen und der Enno ist dann noch da. Wir haben da draußen ja auch eine Bar zur Verfügung und es gibt dann noch die Möglichkeit, ihn direkt zu befragen und sich noch direkt mit ihm auszutauschen und mit vielen anderen hier im Raum im Übrigen auch, die sich auch mit dem Thema befassen. Also mischen wir uns einfach kräftig dann durch und bitte die letzte Runde.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, gehen Sie ja davon aus, Löhne betreffend, dass die sinken würden. Wir haben jetzt bei ATTAC auch schon viel über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert und sind eigentlich davon ausgegangen, dass es auch sein könnte, dass die steigen. Mhm. Weil, wie Sie jetzt gesagt haben, die Nachfrage macht den Preis. Wer macht dann noch die Drecksarbeit? Da muss die Drecksarbeit ordentlich bezahlt werden, sonst macht sie keiner. Wäre das nicht auch denkbar?
Gehe ich gleich drauf ein, ja.
Ich möchte zur Idee noch ein schönes Bild sagen. Ich bin seit vielen Jahren für die Grundversorgung, nicht weil es notwendig ist, jetzt wie man sieht mit Digitalisierung und so weiter, sondern weil es ein Naturgesetz ist, weil es ein Menschenrecht ist und das Bild ist, ein Baby ist im Mutterleib 9 Monate lang versorgt mit Nahrung und Nest. Wieso sollte sich das von dem Tag der Geburt an für Millionen Menschen ändern? Ja, und das heißt, dieses Recht ist einfach da und ich selbst bin noch betroffen, muss ich dazu sagen, ich habe ein Leben lang mit hohem Einsatz gearbeitet, in einem Bereich, der unter die Ehrenamtlichkeit fällt, war freiberuflich, habe kein Anrecht auf Arbeitslose, kein Anrecht auf Mindestsicherung und ich finde, das ist eine Frage der Würde, ja, dass die Grundversorgung, ja.
Ich
Jetzt kommt für mich ganz ein schwieriger Part. Ja. Ich drehe jetzt einfach den View um und sage, ich bin der Mächtige. Ja. Ich bin der Mächtige und stelle fest, dass ich heute mit dem System, das ich habe, die Macht inne habe. Warum soll ich dieser Idee zustimmen, wenn meine Macht damit beschnitten wird? Ja. Das ist ja ganz eine zentrale Frage. Außerdem sage ich, wenn Sie mir diese Chance geben, dass es ein Grundeinkommen gibt, dann werde ich den Mitarbeiter erpressen. Ich werde ihm sagen, du brauchst normalerweise 1300, um gut zu leben, du bekommst 1000, die Differenz ist 300, gib dir 600 und fertig, aus. Ja? Ich will partizipieren an dem. Ja? Ja. Und ich will auch meine Macht nicht aufgeben. Ja. Denn alle die, die heute die Macht haben, haben kein Interesse daran, die Macht aufzugeben. Ja? Und wenn wir sagen, wir gewinnen durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, gewinnt der Einzelne Macht, dann muss ein anderer sie verlieren. So einfach
abgeben,
ist das.
Abgeben, nicht verlieren, abgeben. Ja. Darf ich?
Zum folgenden Thema noch. Ich denke mal, dass die Produkte insgesamt einfach billiger werden. Wenn wir schon sprechen von der Digitalisierung, Maschinen stellen Produkte her, das heißt, niemand muss mehr Einkommen bezahlen, weil die Maschinen einfach da stehen mit der Zeit. Die kosten ja an sich nichts, sind Ressourcen. Das heißt, man braucht vielleicht dann insgesamt weniger Geld. Also man kann mit weniger Geld mehr Produkte kaufen. Und das andere, was mich noch interessieren würde, wäre die innere und die äußere Perspektive, weil wir halt immer noch in diesen Nationalstaaten sind und wenn dann innerhalb eines Nationalstaats da dieses Modell eingeführt wird, wie das immer ausschaut, oder die Idee, und dann stehen andere Menschen vor dem Garten Eden sozusagen und sehen, wow, da gibt es so viele super Sachen, ist natürlich, kann auch Konflikte herbeirufen, was, also würde auch gerne dann hinein, so, ist dann spannend. Wie man das löst, dann wie man das auflöst, dass da jeder vielleicht am Ende des Tages natürlich, aber das ist ein langer Prozess.
Mehr Fragen jetzt nicht, sonst kann ich es nicht behalten.
Na, wir machen sowieso also Schluss mit den Fragen jetzt. Also ich muss gesagt, sowieso jetzt nochmal nachfragen. Es gibt nachher noch die Möglichkeit zum Austausch. Ja.
So, jetzt ganz kurz. Sie hatten gesagt, dass mit dem, warum soll sich das ändern, wenn man auf die Erde kommt? Vorher ist man versorgt. Das finde ich so schön, aber das ändert sich eben schon dadurch sehr viel. Man kommt nämlich auf die Erde und ist nicht mehr einfach versorgt. Das, was danach kommt, müssen wir eben schaffen. Also, das ist ja unsere Aufgabe als Gesellschaft. Wie machen wir das? Und heute sind wir schon ein ganzes Stück weiter als vor 150 Jahren. Und wollen das eigentlich schon, dass jetzt keiner verhungert, ist schon Konsens und auch eigentlich, dass wir keinem Leid tun wollen, tun wir dann aber doch, weil das sich stört mit anderem. Also der Unterschied ist, vor der Geburt ist für dich gesorgt, da braucht man kein Einkommen zum Beispiel und nach der Geburt fängt es an. Und das ist Veränderung, die dann kommt und darum ist es eigentlich als Aufgabe und Veränderung eben. Und das ist das Schöne. Ich meine, man kann schnell denken, ja, Grundeinkommen, oh Gott, wie anstrengend. Nein, ich finde das eine super Sache. Da haben wir endlich mal was zu tun. Und das ist eine Menge Arbeit auch, das einzuführen. Und nochmal, weil so viele Fragen kommen, ihr merkt das ja, wenn dann die Frage Ausländer oder dies oder so, schon ist man irgendwo. Also das meine ich mit Idee. Die Frage ist schon, ist das für mich was, wo ich irgendwo einen Zugang habe, der ich bin? Und wo ich irgendeinen Zugang habe, das kann irgendwas sein. Weil nur dann ist es interessant. Es ist nicht nochmal ein kompliziertes Modell, wo ich mir wieder erklären lassen muss, ach so, es ist anders. Es ist, wenn es mich irgendwo betrifft und ich irgendwo einen Wert darin sehe, dann ist es interessant und dann wächst es auch weiter. Ansonsten nicht drum kümmern. Ja, kommt, wir machen das schon. Ihr kriegt es dann auch vielleicht ein bisschen später. Also ich sage das nochmal, weil das ist so schwierig zu sagen. Modell, da ist man sehr schnell, dass die Liebe, die in einem ist, aus der Ahnung, das könnte was zu tun haben mit was Wirklichem, dass die versabbelt und sich austrocknet in lauter Modellen. Und deswegen sage ich, Idee, bleibt am Stamm, bleibt an der Pflanze, die wächst, oder bleibt an dem, was ist das für mich? Wenn das nicht die Lebensqualität steigert, schon im Umgang mit der Idee, dann ist gar keine gute Idee. Also von Anfang an hat das was zu tun. Die Verantwortung liegt bei dir, wie du darüber denkst. wenn es nicht so ist, dass das was Nahrung gibt für Geist und Seele, hey, dann ist es nicht so gut. Und dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstermächtigung, die liegt von Anfang an in dieser Sache. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich es zu denken habe, und ich gehe diesen Weg als meinen. Und da sind wir bei der Macht. Und das ist so eine schöne, wichtige Frage, ne, mit der Macht. Das kann ja sein, dass die nicht Macht abgeben. Ich kenne aber auch Unternehmer, die wirklich drauf aus sind, dass sie nicht isoliert die Chefgeschichte haben, dass die das zwar damit umgehen, und das ist dann so, dass alle natürlich eigentlich nie die Wahrheit sagen, alle machen immer irgendwie, und die darunter auch leiden, die Macht dann auch genießen, aber das ist auch eine Unerlöstheit. Also ich will sagen, ich kenne auch Unternehmer, ich glaube, das geht echten Unternehmern sowieso nur so, die suchen Menschen, die mitarbeiten. Die suchen gar nicht Macht in diesem Sinn, die suchen Mitarbeit. Und mit einem bedingungslosen Grundeinkommen kannst du dir etwas sicherer sein, dass jemand, der dich voll lullt mit, wie wichtig er die Arbeit bei dir findet, dass er dich nicht nur anlügt, sondern dass es eine Motivation gibt, da zu sein. Also das, was heute doch sowieso überall steht, und jeder muss es machen. Du kannst ja nicht mal einen Putzjob mehr kriegen, wenn du nicht sagst, ich bin hochmotiviert im Keplerhaus, das ist für mich der Traum, ich tue auch alles dafür, ich wüsste gar nicht, wo... Und habe eine und auch Erfahrung mit anderen Keplers und ich weiß auch. Ne, dann würdest du nicht mal einen Putzjob kriegst du mehr heute, wenn du nicht diese Nummer abziehst. Und das Grundeinkommen ist nichts anderes, als zu sagen, hey, wenn schon Nummer, dann auch, ne, mit einer richtigen Nummer, bedingungsloses Grundeinkommen. Dann kannst du mit Motivation mehr umgehen. Nein. Gier ist, wollen wir nicht abgewöhnen. Ja, das wird auch schwierig. Ich habe ja gesagt, es ist nicht die bessere Welt. Aber weißt du was? Gier kommt auch, wenn du echt nicht zu dem kommst, was wirklich echt ist. Und dann entwickelt sich so eine Krankheit. Ne? Nein, das willst du nicht hören. Aber das Problem ist, du wirst es sehen um dich herum. Und dein bester Freund macht's auf einmal anders. Das ist vielleicht blöd. Und deine Naja, das verstehen die, wenn die Frau dich verlässt und die sagt, also ich finde das gar nicht mehr richtig jetzt mit dir. Ich will nur, das weißt du ja alles nicht. Aber dieses, also ne, viele Sachen sind doch auch Ersatzbefriedigungen und Ersatzgeschichten. Und jetzt zu dem, das trifft sich dann mit den höheren Löhnen. Jetzt zahlst du mir sowieso nur 1.300, ne? Und dann sagst du auch noch, jetzt Grundeinkommen 1.000 wird abgezogen, aber immerhin 600 zahlst du mir. Dann sage ich dir, ja, ich weiß, du hast ja ein gutes Herz und eigentlich mag ich die Firma auch und den so und so und die auch. Arbeit ist natürlich sozialer Zusammenhang. Arbeit ist auch mein Ort, ist ja mein Lebensfeld. Also 800, dann mache ich das weiter. So, und dann habe ich aber eine Basis. Und ich habe jetzt nur noch Angst, weil ich möchte da gerne arbeiten. Das habe ich nur noch das Problem, dass du vielleicht sagst, nö, 800 nicht, und dass wir wieder so Ärger kriegen, wie schon mal übrigens, weiß ja noch. Also, so glaube ich, wird es laufen. Und dann habe ich nicht wie vorher 1.300, dann habe ich 1.800. Ja, du zahlst weniger. Ja, pass mal auf. Ja, aber weil du musst ja mit den Preisen runter. Verstehst du, wenn deine Kaugummis, die du herstellst, wenn die dann einfach, das hat er ja gesagt, da kommt ja unter Umständen 100% drauf oder 80 oder 50. Ja, und willst du die dann noch verkaufen, wenn die so teuer sind? Der Kollege hat schon längst geschnallt. Bei dem sind die Mitarbeiter gerne. Die haben gesagt, du, kein Problem, für 300 mache ich das auch. Der geht mit den Preisen runter und du bleibst an den Kaugummis kleben. So. Wenn du nicht gute Mitarbeiter hast. Ja, aber... Nein, ich weiß. Ja, dann sollen die reich werden.
Ja, davon haben wir genug.
Ja, ja, sicher.
Dann werde ich nicht darauf verzichten. Dann werde ich
Nein, du willst du reich werden. Ja? Aber die Mitarbeiter, die du hast, haben vor allen Dingen im unteren Lohnniveau mehr Möglichkeit, sich zu behaupten. Ja, nein zu sagen. Und im oberen hast du sowieso, also Ich habe mit vielen Unternehmern gesprochen. Ganz kurz, Ergebnis unterm Strich ist, Unternehmer sagen im Durchschnitt, 30%, zwischen 15% und 30% meiner Mitarbeiter, bei denen weiß ich nicht, ob die noch kämen, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe. Die anderen sind sowieso mit der Firma verbunden. Die verdienen auch viel mehr. Also für die ist das weder vom Einkommen noch vom Selbstverständnis eine Alternative. Diese 30%, was sind das für Leute? Das sind die Leute, die auch in der Firma nicht besonders wertgeschätzt sind, die irgendeinen Job haben, die nicht eingebunden sind, wo es dann heißt, ja, der ist nicht eingebunden in die Firma, der wird auch nicht eingebunden. So, und bei diesen Leuten, bei diesen 15-30%, wäre es eine Frage, da müsste man wahrscheinlich besser bezahlen. Und bei allen anderen ist es gar nicht eine Frage. Jetzt kommen wir zu dem. Das wird ja so sein, dass du mehr Marktfreiheit hast als, wie heißt das, Raumkosmetikerin. Also, dass du mehr standfestig. Aber du wirst ja auch jetzt nicht anfangen und sagen, ich will 4.000, wenn ich bei dir die Küche wische. Das kannst du ja mal versuchen. Das könnte man heute dann auch. Also ich glaube, es wird so sein, dass in den unteren Einkommensbereichen die Leute mit dem Grundeinkommen zusammen mehr haben als heute. Und trotzdem auch in den unteren Einkommen die Einkommen sinken und weitergegeben werden müssen in die Preise, weil sonst ist da kein Platz für die Abgabe fürs Grundeinkommen. Und wie gesagt, wenn man es als Einkommensteuer macht, dann wirkt sich's nur anders aus. Und dann hat man das Problem, du besteuerst die Einkommen, dann sagen die Leute natürlich, ich arbeite und soll dafür die Faulen bezahlen. Das ist ein Missverständnis. Ja, aber das, und Erwerbsarbeit ist auch gar nicht das, worauf wir unbedingt bauen. Deswegen plädiere ich dafür, das mit den Preisen klar zu haben. Also, ich glaube, das wird so sein, aber es wird nicht jetzt irgendwie völlig utopisch wahnsinnig so sein.
Ich glaube,
jetzt war da noch, was war es nochmal? Ja, genau. Das haben die in der Schweiz auch gesagt. Wir sind so gestopft, jetzt kriegen wir Ärger, wenn wir jetzt auch noch ein Grundeinkommen uns auszahlen. Als die Russen da waren, haben die einen Kommentator gehabt, der hat gesagt, hier werfen die Schweizer, werfen unser Geld auf die Straße, zu viel davon, wir müssen auf die Aktienkurse gucken. Weil die Russen ja das ganze Geld in der Schweiz haben. Ja. So, ich glaube, wir sind da in einem Weltzusammenhang. Das ist ja das vielleicht sogar das Wichtigste gewesen an dieser ganzen Schweizer Geschichte, dass die Schweiz das Land ist, in dem das ging. Und das hat in alle Welt ausgestrahlt. Das hat wirklich in Indien und überall hat es was ausgemacht. So, also ein Land, das ein Stück damit vorgeht, steht ja nicht isoliert in der Welt. Und die anderen sagen, oh, blöd, da will ich jetzt auch hinziehen. Sondern die sagen sich, das sollten wir bei uns doch machen. Wenn einer vorgeht, hat das Auswirkungen auf andere, die auch sich dann mehr beschäftigen. Wir werden uns gegenseitig das machen. Wir wissen, dass wir das auch für andere Länder gemacht haben. Und wenn in Österreich das passiert, ist das auch für andere Länder mit. Und letztlich ist es natürlich das Beste, auch in Bezug auf Flüchtlinge, wenn man dann mal mit den Kriegen aufhört und wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen hat. Es hängt ja nicht davon ab, wie reich ein Land ist. Das kann man ja überall machen. Es ist ja das Grundeinkommen. Und das würde sehr viel machen, dass man eben nicht sagt, ich gehe wohin, wo es das gibt, sondern wir machen bei uns das Gleiche. Also, es ist mehr ein Voneinanderlernen, als irgendwie sich komisch beäugen. Im Land selber. Ja, das muss man dann gucken, was man will, aber im Prinzip nicht.
Wir machen jetzt einen Schlusspunkt.
Ja.
Danke für das große Interesse. Ein gescheiter Mensch hat einmal gesagt, so viel ich weiß, gib mir ein Grundeinkommen, damit ich arbeiten kann.
Ja.
Und genau darum geht's. Also es geht wirklich um ein Umdenken, um eine Umkehr dieser Verhältnisse. Und das Grundeinkommen hat eben nicht nur was mit der Erwerbsarbeit an sich zu tun, sondern da geht es auch um demokratische Prozesse, um eine andere Form des Zugangs zu dieser Welt. Und wir laden alle ein, jetzt noch mit uns da draußen etwas zu trinken und sich noch weiter auszutauschen. Und ich wünsche allen einen wunderschönen Abend. Danke. Applaus